Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RevLab. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Geistzeit. Wir sind inmitten unserer Reihe zur Bibel. Bibeldossier nennen wir das. Geistzeit ist ein Projekt von Focus Theologie, eine Fachstelle für Erwachsenenbildung der Deutsch-Schweizer Reformierten Kirche. Und wir sind auch ein RevLab-Podcast. Ihr findet uns auf der Seite von RevLab. Da lohnt es auch, vielleicht den Newsletter zu abonnieren, sich mal ein bisschen umzuschauen, was man da so findet. Heute sind Andi Loos natürlich wieder am Start. Hallo Andi.
Ja, ich freue mich sehr.
Und wir haben einen wunderbaren Gast, passend zu unserem Bibeldossier. Heute bei uns Benjamin Schließer. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, wir freuen uns auch. Also richtige Geistzeit-Ultras wissen, da gab es doch schon mal eine Person, die hieß auch Schließer. Ja, war seine Frau. Ne? Wer das lange überlegt, wir können euch gleich aus der Spannung erlösen. Ihr müsst nicht googeln und so. Christine Schließer, Benjamin Schließer gehören zusammen. Benjamin, du bist Professor für Neues Testament in Bern. Mhm. Du kommst ursprünglich aber auch aus Deutschland, ist das richtig?
Genau, ich komme aus Süddeutschland, zwischen München und Stuttgart oder zwischen Ulm und Biberach, für die sich besser auskennen.
Okay, ich kenne mich nicht gut genug aus. Ist das Württemberg?
Das ist Württemberg, aber hart an der Grenze nach Bayern.
Okay, im Grenzgebiet.
Genau.
Ah ja, spannend. Wir werden heute reden zum Thema ein gekreuzigter Gott für das römische Imperium. Wir werden reden über euer Projekt Ecclesiae, das ist ein Forschungsverbund, wir werden gleich viel dazu hören. Da habt ihr viel geschrieben, da kommt noch sehr viel. Ihr habt aber eben auch Videos gedreht. Das ist super spannend, das ist einzigartig, finde ich ehrlich gesagt, in der deutschen Forschungslandschaft. Bevor wir da einsteigen, würden wir gerne aber auch hier so ein bisschen hören, historisch-kritische Exegese ist ja nicht per se sexy. Das ist ja nicht, wo alle sagen, hurra, gib mir mehr und so. Viele kriegen es gar nicht mit, dass es das gibt und so. Früher war auch mehr Lametta so in den Auflagen von Büchern. Und es gibt auch Menschen, die haben nicht nur Distanz, das ging ja noch, die sind auch richtig dagegen. Also manche macht's Angst, manche macht es nervös. Wie ist es denn bei dir? War das immer ein einfaches Thema, Bibelkritik, historisch-kritisch arbeiten, oder hast du da auch so mit mal zu strugglen gehabt?
Ja, also als Württemberger studiert man natürlich in Tübingen. Und in Tübingen gibt es zwei Studienhäuser, die sich gerade mit der Frage auch zu meiner Studienzeit intensiv auseinandergesetzt haben, wie lese ich die Bibel richtig? Und es gab zwar auch schöne Fußballspiele dieser beiden Studienhäuser, aber auch eine tiefe hermeneutische Auseinandersetzung. Jetzt zu meiner Zeit war zum Beispiel eine Frage sehr virulent, ist der Epheserbrief jetzt von Paulus geschrieben oder nicht, wenn er doch vorgibt, von Paulus geschrieben zu sein? Das ist eine Frage, die man sich damals gestellt hat. Ich merke, heute sind andere Fragen im Zentrum der Debatte. Jetzt für mich persönlich war es so, dass es mich eigentlich nie groß ins Schleudern gebracht hat, weil ich mich tatsächlich immer auch sehr stark für die Inhalte der Texte interessiert habe. In späterer Zeit bin ich dann über das Vorwort Karl Barths im Römerbrief gestolpert, das er 1918 in Zarfenwil in seinem Pfarrgarten geschrieben hat. Und da schreibt er, ja, Paulus hat als Kind seiner Zeit zu seinen Zeitgenossen geschrieben, aber viel wichtiger ist doch, dass er als Apostel zu allen Menschen in allen Zeiten geschrieben hat. Und ich bin großer Fan von Barth, aber ich glaube, da hat er tatsächlich nicht recht. Ich glaube, es kommt tatsächlich darauf an, dass wir Paulus als Kind, als Sohn seiner Zeit wahrnehmen, ernst nehmen, tief eintauchen in die Historie, um dann eben umso besser zu verstehen, was hat Paulus als Kind seiner Zeit zu den Menschen seiner Zeit gesagt. Das ist für mich eine historische Herangehensweise an biblische Texte, die mir sehr, sehr hilft.
Ja, ja, spannend. Ich habe ja auch in Tübingen studiert, wahrscheinlich vor dir, so ein paar Jahre. Der Kampf der beiden Häuser, der war damals auch sehr aktuell. Jetzt gibt's ja Menschen, die sagen, ja, historisch, was da wirklich gesagt und gemeint wurde, das ist ja schon Reformation, das ist ja schon Martin Luther und das ist ja in beiden Häusern irgendwie Konsens. Aber ist dieses ganze historisch-kritische nicht doch irgendwie zutiefst geprägt von einer kritischen Haltung, von einer modernen, von einer neuzeitlichen, wo die Texte nicht als Offenbarung Gottes gelesen werden, sondern erstmal wird das alles vermenschlicht und dann kommt man da nie wieder raus aus der Falle. Ja. Hast du da kritische Anfragen später bekommen und wie reagierst du, wenn Menschen kommen, nein, 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 das ist doch gefährlich, was ihr da macht?
Also ich glaube, ich habe dann ein Problem, wenn ich den Eindruck habe, dass man die Texte in der Hand hat. Und das kann bei einer fundamentalistisch geprägten Bibellektüre der Fall sein. Dann weiß man ganz genau, was Gott in diesem Text gesagt hat. Das kann aber auch bei einer skeptizistischen oder kritischen Lektüre der Fall sein. Also ich kann historisch genau eruieren, herausfinden, was dieser Text meint. Und beide Extreme, die fallen ja dann doch wieder in eins zusammen, nämlich dass man die Texte in der Hand hat. Und ich finde die Texte dann besonders spannend, wenn sie jeweils neu in eine Situation hineinsprechen. Wenn ich eben durch historische Forschung herausarbeiten kann, was haben sie denn eben zu den Menschen in der damaligen Zeit gesagt? Das finde ich das eigentlich Spannende. Und dann kommt man auch nicht so in diese Konflikte. Und vielleicht noch ein zweiter Punkt, weil du Luther angesprochen hast. Ich bin auch großer Luther-Fan, nicht nur Barth-Fan, sondern auch Luther-Fan. Und ich habe den Eindruck, er hat einen sehr guten Umgang mit den biblischen Texten erlangt. Indem er zum Beispiel sagt, dass der Literalsinn, also der wörtliche und damit auch der historische Sinn, der eigentliche Sinn ist und nicht übertragene Sinnpotenziale in den Mittelpunkt stellt.
Ja.
Und dann auch eben so entspannt war, dass er den Jakobusbrief, der ihm jetzt nicht so in den Kram gepasst hat, ans Ende des Kanons stellt. Luther war kein Fundamentalist im Umgang mit der Bibel und doch hat er die Texte sehr existenziell genommen. Man denke nur an die reformatorische Entdeckung.
Ja. Du hast das Beispiel vorhin selbst gebracht. Vielleicht nehmen wir es nochmal so als Probe aufs Exempel. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, also wir lesen das auch historisch. Aber wenn in diesen biblischen Texten steht, ich Paulus sage euch, dann kann man doch nicht im Ernst sagen, ja, steht jetzt da, aber das haben spätere Leute so gemacht. Die haben sich dann die Autorität des Apostels angemaßt. Und diese Texte sind gar nicht von Paulus. Epheserbriefe diskutiert, Pastoralbriefe wird noch stärker. Mhm. Was würdest du sagen? Ist es eine rein historische Frage, wo man hier einfach nur wissenschaftlich überlegen muss? Oder kannst du nachvollziehen, dass Menschen sagen, wenn es Gottes Offenbarung ist, dann darf sie doch keine Falschbehauptung enthalten?
Ich würde sagen, beides. Also ich muss die Frage der Pseudepigraphie, das ist ja der Fachausdruck für diesen Vorgang, muss ich historisch anschauen. Und dann sehe ich, es wurden unzählige Texte in dieser Zeit, in der Antike, vorgegeben, von jemand geschrieben worden zu sein und sie waren es nicht. Das ist das eine, das wäre der historische Zugang. Und der andere ist eben der, dass diese Texte trotzdem etwas zu sagen haben, in mein Leben hineinsprechen können. Dass das nicht unmittelbar miteinander zu tun hat.
Also persönlich von mir, ich habe ja viel mehr gestruggelt als du offenbar. Für mich war das so ein Ding, ne? Wenn da 13 Paulusbriefe in der Bibel stehen, dann muss es doch stimmen. Mir hat es tatsächlich auch sehr geholfen zu sehen, wie viele antike Texte unter anderem Namen erscheinen und dass es auch ganz schlicht Sinn macht für viele, die vielleicht Gründe haben, nicht mit Klarname öffentlich zu werden.
Das kann durchaus auch
oder
sein,
die sich eben wirklich auch einer Tradition so verpflichtet fühlen, dass sie die Ehre nicht sich selbst, sondern dem verehrten Meister geben wollten. Also historisches Lesen kann auch zur Entkrampfung und Entspannung beitragen.
Auf jeden Fall. Ja. Gerade bei Tertullian, einem Kirchenvater, einem lateinischen Kirchenvater, gibt es auch die Aussage, dass wenn ich mich jemandem zugehörig fühle, ein Schüler von jemand bin, dann kann ich auch in dessen Namen etwas veröffentlichen. Mhm. Es gibt eine ausdrückliche Aussage von Tertullian zu dieser Frage. Mhm.
Darf ich, weil wir sind noch nicht ganz im Zeitkontingent ausgeschöpft hier für unsere Einführung, wie wir sie geplant haben. Spüre ich das richtig, dass es letzten Endes auch so ein bisschen darum geht, wie viel historische, ich sag jetzt mal, quote-unquote Fakten brauche ich denn für meinen Glauben? In diesen Entwicklungen, in diesen Spannungen, die wir jetzt eingangs hier mal ganz spontan schnell mit dir diskutiert haben, stelle ich so fest, da hat sich der Schieber bei mir etwas verschoben. Es gab mal eine Zeit, da war das für mich unfassbar wichtig, dass das exakt genauso geschehen ist. Und der Glaube ist sofort erschüttert worden in dem Moment, wo man mir mit Fug und Recht gezeigt hat, nein, da ist eine riesige Differenz. Erstens, wir wissen es nicht ganz genau. Und zweitens, das, was wir aber relativ gesichert historisch sagen können, das stimmt so nicht überein. Und da bin ich dran verzweifelt, weil ich dachte, das hängt ganz eng miteinander zusammen. Und ich merke das auch heute. Der Regler ist bei den individuellen Gläubigen ist das sehr unterschiedlich. Und wir haben eine Reaktion bekommen von einer Hörerin oder einem Hörer auf Podigy. Die eben gesagt hat, ja, tolle Folge mit Jörg Frey und ja, historisch kritisch, aber jetzt lasst mich doch nicht im Regen stehen. Wie soll ich denn jetzt, ich muss doch irgendwie jetzt auch diese Bibel irgendwie so weiterlesen können, dass sie mir irgendwann zum Wort Gottes wird. Meine Rückfrage an dich, wie ist es denn bei dir? Wie ist es bei dir, wo steht bei dir so der Regler? Und wie kommt es dann? Also ich vermute mal, du liest die Bibel ja nicht nur wissenschaftlich, das kommt ja aus allen Knopflöchern entgegen. Wie kriegst du das hin, dass du sagst, na, es ist beides, aber es ist auch sozusagen ein Wort Gottes, was auch immer sich dahinter verbergen mag, für mich in meine Zeit, in meine Situation und es tröstet, es stärkt, es hilft mir zu glauben, es lässt mich zuversichtlich durch meinen Monat gehen.
Das ist jetzt natürlich eine ganz große Frage. Da müsste man ganz weit ausholen. Und es ist zum einen natürlich eine wissenschaftlich formatierte Frage und zum anderen auch eine existenziell formatierte Frage. Eben als ich studiert habe, war der erste Text, den ich von Rudolf Bultmann gelesen hat, sein berühmter Text zur Elektrizität. Also wer quasi ein Radiogerät benutzt, der kann doch nicht mehr an Wunder glauben. Bultmann lebte und arbeitete in einer Phase, wo quasi das christliche Bewusstsein noch sehr stark war, wo die Leute mit den biblischen Texten noch immens vertraut waren. Und in diese Situation hinein, da hat er seine dekonstruktive Art der Bibellektüre angebracht. Und ich muss sagen, diese Texte von Rudolf Bultmann haben mich schon auch erschüttert und ins Nachdenken gebracht, herausgefordert. Und es ging ja nach Bultmann weiter. Es kamen dann seine Schülergeneration mit Ernst Käsemann und so weiter. Und man war wieder viel stärker an dem Geschichtsbezug des Glaubens interessiert. Und dieser radikale Skeptizismus, den Bultmann vorgelebt hat, den hat man ja dann auch überwunden. Mhm. Und das ist mir auch wichtig, auch in meiner Lehre zu sagen, der Glaube hat Geschichtsbezug. Er kann sich verlassen auf bestimmte Ereignisse im Leben Jesu, Aussagen Jesu. Wenn Bultmann sagt, es gibt vielleicht eine Handvoll Jesusworte, die echt sind, dann ist die neuere Forschung da weit zuversichtlicher. Auch weil doch die antike Kultur eine Kultur der Oralität war, dass man mündlich die Traditionen weitergegeben hat. Also man hat deutlich mehr in der Hand, als es vielleicht noch vor einer, zwei Generationen der Fall war.
Total klasse. Das war für mich auch sehr wichtig zu unterscheiden. Es gibt wirklich historisch-kritische Forschung, die hat zunächst mal destruktive Absichten. Und da ist auch berechtigt, aber da habe ich gemerkt, naja. Aber dann gibt es eben auch historisch-kritische Forschung, die machen das um des Glaubens willen. Ja. Das war für mich eine ganz große Hilfe. Auch das Vertrauen gegenüber den Kolleginnen und Kollegen oder den Leuten, die man da liest, wieder aufzubauen und entgegenzubringen.
Ja. Und die Zeiten heute, das würde ich schon noch gerne ergänzen, die sind auch andere. Heute ist das Wissen rund um biblische Texte bei weitem nicht mehr so wie damals vor 50, 60 Jahren. Das heißt, wenn wir heute historisch kritisch arbeiten und das verantwortungsvoll tun wollen, müssen wir auch diese neue Zeit in den Blick nehmen. Hm. Im Wissen, dass quasi der Grundwasserspiegel, was Bibelkenntnis und Kenntnis rund um den Glauben angeht, weit niedriger ist als früher. Das heißt, wenn wir heute dekonstruktive Theologie betreiben, hat es einen anderen Effekt, als wenn Bultmann das gemacht hat. Die Zeit war aufgesogen eben mit Kirchlichkeit, mit biblischem Wissen. Und das muss man auch berücksichtigen, wenn man historisch-kritische Exegese heute betreibt.
Hey, das ist sehr cool. Das ist für der rote Teppich von dir für mich, jetzt einzusteigen in dieses Projekt Ecclesiae. Es ist eine große Schar von international hochrangigen Forscherinnen und Forschern an diesem Projekt beteiligt. Am Ende stehen viele, viele Filme. Ihr habt mal angegeben, insgesamt 9 Filme sind da geplant. Eine ganze YouTube-Reihe. Es entsteht aber auch zugleich eine Buchreihe unter dem Titel Early Christian Centers. Ihr forscht, ihr publiziert eifrig und ihr bemüht euch dabei noch um eine gute und so wie Thorsten und ich finden wirklich auch um eine gelungene Wissenschaftskommunikation. Für uns bei Fokus Theologie ist das Projekt interessant, weil wir denken, das ist im besten Sinne theologische Erwachsenenbildung. Aber erklär uns kurz, worum geht es bei diesem großen Projekt Ecclesia?
Ja, vielen Dank, dass ihr das hier einspielt. Das freut mich natürlich sehr. Ganz grundsätzlich geht es um die Frage, wie das frühe Christentum in den ersten Jahrzehnten in den Städten des Römischen Reiches ankam, im doppelten Sinn des Wortes. Also welche Menschen kamen in den Städten an, aber auch wie kam es emotional, intellektuell an? Das ist quasi die übergeordnete Frage. Wir haben es dann nochmal anders geframed in einer Folgefrage. Warum hat das frühe Christentum überlebt? Diese Frage kann man sich ja auch stellen. Und die Idee war eben nicht nur Promotionen und Habilitationen und Bücher zu schreiben, sondern eben auch Filme zu drehen. Und da sind wir in die Städte des frühen Christentums gereist. Also nach Ephesus, nach Korinth, nach Philippi, nach Rom. Und haben da natürlich auch eine schöne Zeit gemacht mit Uso und Pizza. Und war natürlich auch froh, dass Paulus nicht in Sibirien missioniert hat, sondern in den schönen Mittelmeerstädten. Das hat uns natürlich auch als Team zusammengeschweißt. Und es sind ja nicht nur die Top-Notch-Namen, die vor der Kamera stehen, sondern es sind ja auch die Promovendinnen und Promoventen, die Habilitanten, die eben ihre Expertise zur Verfügung stellen.
Ja, ich nenne jetzt wirklich mal die Namen des Teams. Florenz Gantenbein, Hanna-Maria Hengel, Corona Langjahr, Niklas Walder, die schreiben Doktorarbeiten. Also das ist für deren persönliches Leben auch eine ganz wichtige Station jetzt. Dann haben wir Lara Mürenberg, Andreas Christian Heidel und dann Jan Brüggemeier, der Kollege aus Bonn und dich, Benjamin Schließer. Und man hat echt den Eindruck, ihr habt auch Fun bei der Geschichte. Ja.
Das war definitiv so, ja.
Und also das spürt man. Und das ist auch das Schöne, dass man irgendwie den Eindruck hat, neben den ganzen Expertinnen und Experten, die da auch zu Wort kommen, aber ganz stark ihr als Team. Und das ist so schön, man spürt euch die Begeisterung ab. Aber sagt nochmal für uns, was ist so dieser gemeinsame Sog, dem ihr folgt? Also ihr seid ja alle irgendwie von was angefressen, sonst würdet ihr nicht so viel Energie und Zeit in dieses Projekt reinhängen.
Ja, die Grundfrage ist eben, dass es ja keine Selbstverständlichkeit ist, dass diese kleine Sekte am Rande des römischen Imperiums, die auch noch einen gekreuzigten Messias-Prätendenten, einen Anwärter auf die Messias-Rolle verehrt, dass die wächst, sich ausbreitet und am Ende eben ja mit Konstantin zur sogenannten Staatsreligion wird. Das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich. Und das hat uns interessiert. Und dazu kommt natürlich, dass wir alle auch mit den biblischen Texten, mit den biblischen Figuren zu tun haben, sie uns auch selber was zu sagen haben. Und da kombiniert sich quasi ein wissenschaftlich-historisches Interesse auch mit einem durchaus existenziellen Interesse an der Frage, warum das Christentum?
Mitten rein, direkt in die Sache. Du hast uns im Vorlauf ein paar Publikationen von dir schon zur Verfügung gestellt. Und da gibst du einen ganz kurzen Überblick. Ja, was sind denn so die Theorien, die jetzt erklären? Moment mal, stopp. Völlig nicht selbstverständlich. Ja. Wie kommt das, dass das Christentum Anklang gefunden hat, dass es angekommen ist in diesen Metropolen, in diesen Städten? Es gibt die Verfallstheorie und die sagt, naja, also der Niedergang Roms war dann der Aufgang und der Aufstieg des Christentums. Es gibt die Überlegenheitstheorie. Da sagt man, das Christentum ist der krönende Abschluss der ganzen Religionen und der Religionsgeschichte. Es musste siegen über die anderen Religionen, so sagt ein bedeutender Kirchenhistoriker. Warum sind solche Ansätze in gewisser Weise geeignet? Aber du gehst einen eigenen. Was ist dein Ansatz?
Ja, also du hast jetzt quasi eine Typologie schon erwähnt. Also Muster, wie man erklären kann, warum das frühe Christentum überlebt hat. Man könnte auch sagen, es war einfach ein großes Wunder. Augustin, der Kirchenvater im 4. Jahrhundert, sprach vom Grande Miraculum, also ein großes Wunder. Und dann gibt's eben diese Verfallstheorien, die sagen, ja, das Römische Reich war ohnehin am Niedergang. Man lebt in einem Zeitalter der Angst. Und es war so ein Perfect Storm. Man hat eigentlich nur drauf gewartet, bis hier eine neue Religion kommt, die diese Lücken füllt. Und der Kirchenhistoriker, von dem du sprichst, der war auch für unsere Arbeit wirklich wichtig. Adolf von Harnack, ein großer wilhelminischer Theologe. Der kam so von so einer Idee der Entwicklung von Geschichte und daher auch die Aussage, es musste so kommen. Bei Schiller findet sich auch schon so eine Aussage in seiner Universalgeschichte. Das Christentum musste das Judentum ersetzen. da spüren wir schon, worin auch die Problematik liegt.
Ja.
Also nicht nur der Weltlauf musste sich so entwickeln, sondern auch das Judentum musste abgelöst werden. Und ich glaube, dass diese großen Theorien, dass die letzten Endes nicht weiterhelfen oder nicht mehr weiterhelfen in einer Zeit, wo die großen Erzählungen ja auch zu Ende gehen. Und daher haben wir uns fokussiert auf einzelne Elemente, Unterscheidungsmerkmale dieser neuen Bewegung. Das, was innovativ neu war für die Antike, und haben uns gefragt, hatte das Potenzial, eben dem Christentum zum Überleben zu helfen?
Also bitte korrigier mich da ruhig. Ich habe das jetzt so verstanden bei euch und auch in den Publikationen von dir. Es gibt ganz viel Analogien, es gibt ganz viel Kontinuität zwischen dem, was damals kulturell und religiös war. Und es gibt aber auch, du sprichst immer wieder so schön von Innovationssprüngen. Jetzt benutzest du an dieser Stelle einen Begriff und eine ganze Konzeption, Emergenz. Und das schien mir, ich habe das auch schon so für Phänomene verwendet, dass ich sage, das ist eine Emergenz. Ja. Also, da staunt man hoch.
Ja.
Aber erklär doch nochmal so vielleicht ein bisschen für uns so, was macht Emergenzphänomene aus?
Ja. Also wenn wir sagen nochmal, um auf das Siegesmodell zu sprechen zu kommen. Wenn wir sagen, es musste sich so ergeben, dann ist das so eine Kausalitätsreihe. Also
ja.
Das eine Kettenglied fügt sich in das andere und am Ende musste es notwendigerweise so kommen. Und Emergenz denkt in Sprüngen, Brüchen, Überständen, dass es eben nicht so kommen musste. Ein Beispiel, ein ganz schlichtes Beispiel ist etwa, wenn man sich die Hände wäscht und es bilden sich Seifenblasen, dann kann ich nicht prognostizieren, wo jetzt die nächste Bubble kommt, sondern das ergibt sich einfach. Das ist auch so ein emergentes Phänomen jetzt aus der Physik. Und ich denke, dass es hilft, eben aus dieser Kausalitätsreihe rauszukommen. Es musste nicht so kommen. Aber es gibt eben diese Sprünge und Brüche, die auch einer neuen religiösen Bewegung zum Durchbruch verhelfen können, ohne dass wir sagen können, es musste so kommen, oder auch im Rückblick ableiten können, weshalb es so kam. Wir können auch im Rückblick nicht sagen, ja genau so, logisch, so musste es kommen. Also weder das Prognostizierende noch das Rückblickende.
Ja.
Und das ist Emergenz.
Okay. Jetzt sprichst du auch, es ist ja auch eine hochdiskutierte Frage, bildet sich dort sowas wie Identität des Christentums? Warum ist dieses Konzept von Identität und Identitätsbildung an dieser Stelle so wichtig und hilft uns auch zu verstehen, um was es geht?
Identität ist natürlich gerade ein Modebegriff, schon seit vielen Jahrzehnten ist es ein Modebegriff. Und derzeit gibt es bei uns in der Erforschung des frühen Christentums eine Tendenz, von Identität im Plural zu reden. Man redet dann eben nur noch von Identitäten, die sich da in der Antike, auch in den Städten des frühen Christentums herausgebildet haben. Und mein Interesse war, da wieder ein bisschen zum Singular zu kommen, sage ich mal ein bisschen plakativ. Denn ich denke, wenn es nicht eine Identität gegeben hätte, die sowohl nach innen stabilisiert als auch nach außen abgrenzt, dann hätte das frühe Christentum eben nicht überlebt.
Ja.
Und ich sage das durchaus auch mit einem Fenster in die heutige Zeit. Ich glaube auch, das Christentum heute braucht sowas wie eine Identität bei aller Pluralität. Ich meine, wir haben pentekostale Gruppen, wir haben orthodoxe Gruppen, wir haben die verfasste Kirche, wir haben freie Kirchen. Und doch gibt es das Christentum. Und quasi in dem Sinn würde ich von Identität im Singular sprechen, als klar wird, es ist eine einheitliche Bewegung bei aller Pluralität.
Ja. Das hat mir echt jetzt nochmal geholfen, wie du das gesagt hast, weil mir erscheint es eben jetzt so, wenn man das komplett auflöst, es gibt ja auch Ansätze, die von einer Erosion aller Identität oder Identitäten sprechen, fluide Identität, multiple oder plurale Identität, je mehr man das betont, desto mehr kommt man dann bei dem, wo du sagst, Augustinus sagt, ja, das ist ein Wunder, das ist eine reine Emergenz im Sinne von, da ploppt was auf und keiner kann es erklären. Du gehst, wenn ich dich richtig verstehe, dann stärker in die Richtung und sagst, nein, so einfach ist es nicht. Es ist komplexer gewesen. Es gibt dort wirklich Merkmale, die uns verstehen helfen, warum sich das in den unterschiedlichen Kontexten, in den unterschiedlichen Städten, in die ihr ja gereist seid und wo ihr auch die Forschung betreibt, warum sich das Christentum da doch als etwas Einheitliches durchsetzen konnte, in die Richtung geht.
Genau, also dass man eben nicht von einer Fluidität, von Identität sprechen muss, die dann zerfließt. Also in dem Sinn war es nicht fluide, aber es war natürlich plural. Wir müssen nur nach Ephesus schauen, in der heutigen Türkei. Ja, da waren etliche verschiedene christliche Gruppierungen, auch schon im ersten, zweiten Jahrhundert. Da haben wir Johannes den Täufer, wir haben Priska, wir haben Paulus, wir haben Johannes, wir haben die in der Offenbarung des Johannes, die Nikolaiten, eine womöglich ultraliberale paulinische Gruppe. Also es gibt diese plurale Identitäten, aber sie werden zusammengehalten. Und wahrscheinlich kommt man da nicht um die Christologie herum, also um die Frage der Gründerfigur. Und das ist eben Christus, an dem orientieren sich ja diese verschiedene Identitätsmarke. Sie zielen auf diese Gründerfigur. Da kommt man nicht drum rum. Und vielleicht, ja.
Dann nehmen wir den Ball doch gleich mal auf, ne? Also die große Projektfrage bei euch, warum hat das Christentum überlebt? Ihr steigt im Hauptfilm, wenn man so sagen kann, ne? Ein neuer Gott für das Römische Reich, ein mit dem in Großbritannien, ich glaube weltweit inzwischen, sehr berühmten Historiker Tom Holland. Mhm. Sein Buch Herrschaft ist wirklich sehr lesenswert, auch wenn man sich das so anschaut. Der hat einen universalhistorischen Blick, ist aber auch ein großer Kenner der römischen Antike. Und er sagt, für ihn war das mal eine persönliche Frage, ne? Er war ursprünglich gar nicht so christentumsaffin, aber einfach zu sehen in diesem grandiosen römischen Reich in seiner Vielfalt, das setzt sich so eine kleine Gruppe durch, die eigentlich sehr komisch ist. So, er sagt das sofort am Anfang eures Films, dass Götter als Menschen erscheinen. Ja, mein Gott, da könnte man viel erzählen, da ist die Antike voll von. Aber ein Gekreuzigter, also ein Mensch, der gestorben ist und das qualvoll und der als göttlich, das ist allerhand. Wie konnte das passieren? Bevor wir da tiefer einsteigen, wir leben ja auch in einer Zeit, wo nicht wenige sagen, ja, aber dass dieser gekreuzigte, arme, liebe Jesus, dass der göttlich ist, das haben die doch erst viel später erfunden. Das ist doch erst unter Kaiser Konstantin erfunden worden. Nee, davon geht ihr nicht aus. Klär uns das nochmal ein bisschen. Also seit wann oder wie kam es überhaupt dazu, dass Christen Jesus verkündigt haben als nicht nur ein Mensch?
Das ist auch eine sehr interessante und komplexe Frage, auf jeden Fall. Dass Jesus als Gott bezeichnet wird, finden wir im Neuen Testament gar nicht so häufig. Wir finden es in Thomas' Bekenntnis, mein Herr und mein Gott. Das ist eine der klarsten Stellen. Dann haben wir auch im Hebräerbrief einzelne Stellen, wo das sehr deutlich wird. Das zeigt aber auch, es ist eine Entwicklung. Wir hören auch nie aus dem Munde Jesu, dass er Gott sei. Und dann muss man sehen, es gibt auch andere Attribute, Jesu, Messias, Sohn Gottes, Menschensohn. Das hat sich dann im Laufe der Zeit auch entwickelt. Und diese Entwicklung muss man auch zulassen und versuchen nachzuarbeiten. Aber dass Jesus als Gott angebetet wurde, das ist wiederum eine erstaunlich frühe Entwicklung. Larry Hurtado, ein verstorbener Neutestamentler aus Schottland, sprach mal von einer vulkanischen Explosion der Jesusverehrung in frühester Zeit. Mhm. Und das ist eigentlich nur mit dem Ereignis der Auferstehung in Verbindung zu bringen. Was auch immer da passiert ist, es hat irgendwas aus sich herausgesetzt. Und das hat zur Verehrung Jesu dann auch als Gott geführt.
Ja. Also am Anfang etwas, wir können es nicht wirklich greifen, aber wirklich früh. Also Paulus, der 20 Jahre nach dem Tod Jesu unterwegs ist, geht davon aus. Der Auferstandene, der angerufen ist. Paulus ist noch keiner, der ihn ständig als Gott bezeichnet. Aber das liegt im Entwicklungsspektrum. Ne? Das ist frühzeitig da.
Absolut.
Das kann
Vielleicht
man sicher
kann man
sagen.
Ganz kurz noch ergänzen. Paulus nimmt ja sogar im Philipperbrief eine Aussage über Jesus auf, dass Jesus eben in göttlicher Gestalt war. Und das geht auf die Zeit vor Paulus zurück, weil Paulus hier Texte aufnimmt. Das heißt, schon in den 40er Jahren, Anfang der 50er Jahre, hat sich offenbar diese Rede schon herausgebildet. Jesus in Gestalt Gottes. Und das ist erstaunlich früh.
Ja, genau. Das ist also wirklich etwas, was ja zur Kernidentität des Christentums gehört. Jetzt sind wir wieder bei der schwierigen Frage. Wir haben uns dran gewöhnt. Ja. Aber wie wirkte das auf römische Menschen, auf griechische Bildungseliten, auf vornehme Frauen, wenn sie auf Leute trafen, die ja jemanden verehrten, ihm Lieder sangen und auf Nachfrage sagten, also ja, der wurde praktisch von den Römern hingerichtet wegen Anmaßung und Aufruhr, also der ist ganz elend am Kreuz verreckt oder so. Wie wirkt das?
Also ich glaube, das beste Bild dafür ist auch die allererste Kreuzesdarstellung, die wir haben. Und ich denke, dass die vielen Hörerinnen und Hörern auch bekannt ist. Das Graffito aus Rom, wo eben ein Esel gekreuzigt dargestellt ist, eingeritzt, wahrscheinlich war das so eine Militärkaserne. Und dazu ist geschrieben, Alexamenos betet seinen Gott an. Und man nennt es eben das Spottkruzifix vom Palatin. Und das sagt ganz viel zu deiner Frage. Aus Sicht der Römerinnen und Römer war das völlig absurd, einen gekreuzigten Messias, Gott, zu verehren. Alexamenos betet seinen Gott an. Und dann ist es schon markant, dass das auch die erste Kreuzesdarstellung ist, vor jeder christlichen Kreuzesdarstellung. Mhm. Und es zeigt eben genau, ein absurder Gedanke, wo man auch kaum erklären kann, weshalb der überhaupt Fuß fassen konnte.
Es ist aus heutiger Sicht ja auffällig. Wir leben in einer Zeit, irgendwo auch global, wo Menschen, die zu Opfern werden, die leiden, denen Schreckliches widerfährt, dass es für sie ein ziemliches Solidarisierungspotenzial gibt. Also es gibt kulturell heute starke Tendenz, an die Seite von Leidenden zu treten. Das ist bei Tom Holland so spannend, dass er sagt, in welthistorischer Perspektive, das ist nicht Standard, das ist keine Naturkonstante. Es gab viele Kulturen, die Leidende und Opfer ignorieren oder verachtet haben. So, das ist Wirkung des Christentums, dass sich da wirklich was gedreht hat, langer christlicher Einfluss. So, aber wie konnte der anfangen? Gab es denn daran irgendetwas Anziehendes, Ansprechendes? Haben da Leute irgendwo mit connecten können, auch wenn es erstmal gegenkulturell und kontraintuitiv war? Also ganz unwahrscheinlich und abstoßend, Gott in einem Gekreuzigten in irgendeiner Weise denken zu wollen.
Ja, die Römer haben die Kreuzesstrafe ja als die schändlichste Todesart bezeichnet. Aber damit noch nicht genug. Der Kreuzestod war auch der Tod für Sklaven. Und wenn nun jetzt eine neue religiöse Bewegung daherkommt und sagt, wir verehren einen, der einen Sklaventod starb, dann konnte das natürlich eine ungeheure Aufwertung für Sklavinnen und Sklaven sein, die in Massen im Römischen Reich lebten und darbten. Man geht ungefähr von 30% der Bevölkerung im Römischen Reich aus, dass die eben Sklavinnen und Sklaven waren. Und da hat es durchaus ein Empowerment-Potenzial auch für diese Bevölkerungsgruppe. Und wenn wir uns vorstellen, Paulus marschiert so durch die Lande und sieht an unzähligen Stellen Ehrenmale. Zum Beispiel vor Philippi steht einer, der ist ein paar Meter groß. Dort wird ein römischer Soldat geehrt. Es wird seine Laufbahn dargestellt, wie er es quasi vom Kleinen zum Großen geschafft hat. Und an die Gemeinde nach Philippi schreibt Paulus den Philipperhymnus. Einer, der eben in göttlicher Gestalt war, es nicht für einen Raub sah und erniedrigte sich selbst, war gehorsam bis zum Tod und Gott erhöhte diesen, der da eben am Kreuz starb. Auch da steckt doch unglaubliches Potenzial drin für diejenigen, die eben nicht in der Machtposition sind, die kein Ehrenmal für sich aufstellen können. Mhm. Ja. Da denke ich, ist das genau, was du vorher angesprochen hast.
Ja, genau. Da werden Menschen angesprochen, die bis dahin nicht adressiert waren. Jetzt könnte man sagen, Jesus ist sicher so eine Art Anti-Jupiter. Ne? Da ist alles komplett das Gegenteil, irgendwie auch ein Anti-Kaiser. Aber es gibt ja offensichtlich auch religiöse Gestalten, Gottheiten, die vergleichbar waren. Mhm. Asklepios, ihr seid in Epidaurus, in Korinth. Es gibt offensichtlich so eine religiöse Erwartung, Götter können auch heilen. So, konnte das Christentum daran anknüpfen oder wie könnte man das zueinander ins Verhältnis bringen?
Das ist ein sehr guter Punkt, der auch auf eine Frage vorher nochmal anspielt. Das Christentum ist nicht völlig anders. Es ist nicht einfach senkrecht vom Himmel gefallen und hat quasi eine neue Religion in die antike Landschaft gebracht. Im Gegenteil, es gibt unzählige Anknüpfungspunkte und dazu gehört eben auch die Frage von Heilungen. Und der Asklepios-Kult in Epidaurus, wo wir auch gefilmt haben, das war eine Bad Heiligenstadt, könnte man fast sagen. Also man ist dahin gepilgert mit seinen teils Wehwehchen, aber teils auch schweren Krankheiten. Man musste bezahlen. Dann musste man Rituale vollziehen, man hat gefastet und dann legte man sich in so einen Heilraum und schlief da. Und im Idealfall kam dann eben die Gottheit, kam Asklepios und hat einen geheilt, hat einem die Finger wieder ausgestreckt, die verkrümmt waren. Oder auch hat einem wieder Haare gegeben, die ausgefallen waren.
Ich glaube, ich muss da mal hin.
Unbedingt. Man kann doch dorthin und kann sich dorthin legen. Und da fängt aber dann der Vergleichspunkt an. Was ist nun anders am frühen Christentum? Also im frühen Christentum wurde kein Geld verlangt für Heilungen. Es ging um mehr als eine Pilgerreise an eine Heilstätte, sondern es ging darum, dass man Gemeinschaften vor Ort bildet, die das ganze Leben in Beschlag nehmen. Es hatte auch ein missionarisches Potenzial. Es gab keinen Kult, auch keinen Mysterienkult in der Antike, der so nach außen drang, so missionarisch war wie das frühe Christentum. Dass man sich kümmerte um arme und randständige Menschen. All das würde ich jetzt im Kult in Epidaurus, im Asklepios-Kult nicht finden. Mhm. Und das sind dann eben diese spannenden Vergleichspunkte. Nicht völlig anders, aber doch an ein paar Stellschrauben.
Ja, ich hatte das Glück, letztes Jahr auch in Epidaurus gewesen zu sein. Ich habe dann vor Weihnachten eure Filme sehr genossen, war schön aufgewärmt. Mir ist auch sehr eindrücklich in Erinnerung dieses wahnsinnig große Theater, was ja immer noch benutzt wird. Da gibt's immer noch Aufführungen. So, und jetzt könnte man doch aber auch sagen, ist dieses Christentum dann nicht einfach eine Religion für ganz arme, kleine Leute, für Sklaven? Da ist doch viel Bildungselite auch gewesen, kostet auch Geld. Theater war ja jetzt nicht irgendwie so Ramschproduktion, sondern das war große intellektuelle Kunst. Wie konnte das Christentum denn von Gebildeten, von intellektuellen Eliten wahrgenommen werden?
Das ist eine wirklich gute Frage, die auch viel Hirnschmalz kostet. Also man ging lange Zeit davon aus, auch schon in der ganz frühen Polemik gegen das Christentum, dass sich eben das Christentum vor allem aus Randständigen und Sklaven rekrutierte. Und man hat vielleicht heute noch im Ohr Friedrich Nietzsche, der sagt, es ist das Palliativ der zu kurz gekommenen, also ein Beruhigungsmittel für die, die es eben nicht geschafft haben. Eine Sklavenreligion. Und das hat sich auch in das wissenschaftliche Gedächtnis eingeprägt. Dem ist aber nun wahrlich nicht so. Man sieht es auch schon an den Paulusbriefen. Er sagt zwar, es sind nicht viele, die wohlhabend sind, aber das heißt ja auch gleichzeitig, es gibt die. Und wir haben einzelne Namen, gerade im Römerbrief oder im Korintherbrief. Erastus, ein Ädil, also ein Stadtbeamter aus Korinth, der auch Teil dieser Christusgruppe war. Und warum waren die Menschen auch angezogen? Das ist eine unglaublich schwere Frage. Ich kann mir vorstellen, dass die Vorstellung eines einzigen Gottes auch attraktiv sein konnte. In der Antike, wo man ja das riesige Götterpantheon hatte, auch mit menschlich gedachten Gottheiten, dass eben einer, der gebildet war, sich überlegte, der vielleicht macht es doch Sinn. Und es gibt auch sowas wie eine monotheistische Tendenz im ersten Jahrhundert. Darüber sich Gedanken zu machen, das könnte durchaus attraktiv sein.
Und das macht ihr in euren Filmen sehr spannend deutlich. Christliche Gruppen haben Ähnlichkeiten mit so Kultgemeinschaften, wie für Mithras und Isis oder Asklepios, aber auch ein bisschen mit philosophischen Schulen, weil es auch um ein Weltbild geht, eine Weltanschauung, auch ein Ethos, worüber wirklich diskutiert und geschrieben werden kann.
Ja. Das ist auch auffällig. Häufig wurde das Christentum ja mit Mysterienreligionen oder auch Vereinen, das ist der derzeitige Trend, in Verbindung gebracht. Vereine schreiben keine Bücher. Vereine stellen irgendwo Vereinslisten auf, in der Öffentlichkeit. Eine Mysterienreligion schreibt keine Bücher. Im Gegenteil, es geht ja darum, dass die Dinge im Geheimen ablaufen und wehe, es dringt was nach draußen. Und da ist das frühe Christentum vielleicht doch wieder ähnlich der Philosophenschule. Natürlich auch im Judentum. Es wurden Texte geschrieben. Paulus hat lange, lange Briefe geschrieben. Der Römerbrief ist ein immens langer Brief, wenn man andere Briefe der Antike daneben legt. Und auch in den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten hat sich das Christentum zu einer Buchkultur entwickelt. Und das ist schon auch überraschend, dass dieser intellektuelle Anspruch immer präsent war.
Wer Punkt für Harnack, der Universalismus, ja, ist für alle was geboten, aber ja, das gehört zur Identität dazu.
Mhm. Ja, das hat mir auch eingeleuchtet, dass da die Brücke zu den Leuten geschlagen wird, die Lust haben nachzudenken, die die Weltbilder nochmal in Frage stellen, Gottesvorstellungen in Frage stellen, wie neue Gattungen an Literatur entstehen, wie urplötzlich die Briefe des Paulus nochmal eine ganz neue Form von Briefen sind. Du schreibst an einer Stelle, die werden jetzt verschickt, die werden diskutiert. Das hat man bisher mit Briefen nicht gemacht. Also da entsteht wirklich etwas, wo gerade gebildete Leute, Intellektuelle, auch philosophisch affine Menschen unmittelbaren Zugang finden.
Ja. Man könnte von einer Medienavantgarde sprechen, vielleicht ähnlich wie die Reformation, die jetzt den Buchdruck nicht erfunden hat, aber dann doch nach vorne geprescht ist und den Buchdruck genutzt hat für sich mit Flugschriften und Traktaten. Und das frühe Christentum hat eben auch die Formen genommen, die es schon gab. Es gab natürlich Briefe, es gab natürlich Biografien, aber hat diese Genres weiterentwickelt. Mit den Evangelien so eine neue Biografiegattung geschaffen, mit den Briefen, eben diese Langbriefe, die verschickt wurden, in Gemeindebibliotheken gestellt wurden. Also das, was vorhanden ist, wieder wie vorher auch schon, genommen und weiterentwickelt. Das ist dann eben auch so ein Innovationssprung, den das frühe Christentum geleistet hat.
Ich möchte auf einen Innovationssprung jetzt zu sprechen kommen und damit unseren nächsten Abschnitt einleiten, über den ich ehrlich gesagt so noch nicht nachgedacht habe. Es gibt zur damaligen Zeit durchaus verschiedene Initiationsrituale, wo Menschen eingeführt werden in Kulte, in Gruppen, wo sie aufgenommen werden und neue Sozialräume betreten und dann eben dabei sind. Es gab Riten der Reinigung, der Waschung, Untertauchen ins Wasser. Das gab es alles schon. Und jetzt kommst du aber und sagst, aber die Taufe, und es beginnt schon mit der Taufe des Johannes und was sich dann als christliche Taufe entwickelt, das ist ein echter Innovationssprung. Und zwar, und ich habe mir das, es ist so simpel, aber so genial, du sagst, im Gegensatz zum Beispiel zur Beschneidung, die wir ja aus dem Judentum kennen, war die Taufe ein genderinklusives und generationenübergreifendes Initiationsritual, das potenziell für Männer und Frauen, Jungen und Mädchen offen stand. Und das bringt uns jetzt dazu, lass uns das nochmal diskutieren mit Frauen. Christus und die Frauen. Frauen in der damaligen Zeit. Wie steht es um die christliche Geschlechterauffassung im Kontext dieser ersten Jahrzehnte des ersten Jahrhunderts?
Das ist auch eine sehr, sehr spannende und wichtige Frage. Man ging lange Zeit davon aus, dass Frauen quasi nur in den Winkeln und in der Dunkelheit ihre religiöse Praktiken ausüben konnten, dass sie keine Funktionen in der Stadt übernehmen konnten. Diese Sicht ist mittlerweile überholt. Es gab sehr bedeutende Frauen, etwa Vereinsvorsteherinnen, Priesterinnen, also Frauen, die eine bedeutende Funktion in der städtischen Struktur hatten. Jetzt ist es aber doch so, dass das frühe Christentum hier eine Programmatik reingebracht hat. Einer der bekanntesten Sätze ist natürlich aus dem Galaterbrief, dass nicht mehr Mann oder Frau sei, denn alle sind eins in Christus. Und in dieser Programmatik finden wir nichts Vergleichbares, meines Wissens jedenfalls, in der Antike. Und man kann das auch sehen, wenn wir zum Beispiel den Schluss des Römerbriefs anschauen, die lange Grußliste. Ungefähr ein Drittel der Personen, die da erwähnt werden, sind Frauen. Wenn wir das vergleichen mit Vereinen, eine neuere Studie hat 60 Vereine untersucht und hat eben festgestellt, knapp 40 waren reine Männervereine und Frauen waren ungefähr 10%. Das heißt, wir haben hier, anders als in den Vereinen, tatsächlich eine Integration von Frauen, eine Partizipation von Frauen, wie wir es im antiken Vereinswesen etwa nicht hatten. Und dann denken wir natürlich auch an bedeutende Frauen im frühen Christentum. Etwa an Phoebe, die den Römerbrief aus Korinth nach Rom gebracht hat, dort vielleicht vorgelesen hat. Sie stand dort wahrscheinlich auch Rede und Antwort. Man hat sie fragen können. Sie war sicher gebildet. Vielleicht war sie Handelsreisende. Und es gibt etliche Frauen, die erwähnt werden in den Texten des Neuen Testaments und die eine stark herausgehobene Stellung hatten.
Das heißt also, das ist ein komplett Unterkomplex zu sagen, ja, da ist irgendwie eine ganz große paulinische negative Sicht auf die Frauen und die werden da unterdrückt und wie du sagst, in die können das dann auch in den Nischen und Ecken irgendwo auch noch mitarbeiten. Muss ich jetzt so verstehen oder wäre das jetzt eine Übertreibung zu sagen, nee, die haben damals, also in der Antike, aber dann nochmal verstärkt auf eigene Weise auch im frühen Christentum, haben wir Frauen, die Funktionen und Rollen ausüben und dann ist es von dort eher zurückgegangen. Also in der Tradition der Christenheit, in der Tradition der Kirche haben wir da etwas verloren, was mal da war und dann wäre das ja also mega traurig. Das ist ja schlimm.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also zum einen würde ich sagen, Paulus war natürlich Kind seiner Zeit. Was wir vorher hatten in Barths Vorwort. Das ist immer wichtig zu sagen. Paulus war nicht emanzipatorisch in dem Sinn, wie wir im 20. Jahrhundert Frauenemanzipation erlebt haben. Das wäre natürlich auch ein unhistorischer Blick auf die Texte des Neuen Testaments. Aber was ich vorher erwähnt habe, die Tatsache, dass Frauen Rollen einnehmen konnten in den frühchristlichen Gruppierungen, die sie andernorts vielleicht nicht hätten einnehmen können, das muss man eben auch berücksichtigen. Und für mich ist ein starkes Indiz dieser Art von Innovation, dass es, wie du sagst, in späterer Zeit wieder zurückging. Wir müssen nur in die Pastoralbriefe schauen, wo den Frauen eben diese Rollen im Grunde wieder weggenommen werden. Oder auch in die nachneutestamentliche Zeit, im ersten Clemensbrief. Das ist auch so ein markanter Text, der eigentlich meint, ja, die Frauen sollten sich lieber im Schweigen befleißigen, denn in der öffentlichen Rede im Gottesdienst. Und auch die Kritik am frühen Christentum, die frühe Kritik, geht genau auf diesen Punkt. Da wird sich drüber beschwert, dass das Christentum eben gerade die Frauen mit ihrem Geschwätz und ihrer Unzuverlässigkeit erreicht hat. Und das zeigt mir doch, dass da was Neues entstanden ist.
Also kleine Ergänzung, ich war in Korinth auch im Museum, was es da gibt. Die knallen da die Ecken schön voll und so, man sieht viel. Und da fand ich es auffällig, da gab es eine ganze Abteilung auch zum Alltag der Frauen. Das war jetzt keine totale Unterdrückung und Wegsperrung, aber eine deutliche Unterscheidung. Männerwelt, Frauenwelt. Frauen zu Hause, Familie, dies und das Schönsein. Männer machen die großen Geschäfte. Da gibt es Lücken, da gibt es Nischen. Aber wenn man dann den ersten Korintherbrief liest, fällt einem nicht mehr auf, dass die Frauen schweigen sollen. Es fällt einem auf, wie viel sie doch reden und wie viel sie doch aufgewertet und gleichgestellt werden, auch wenn es andere Aussagen gibt. Nur die sind offensichtlich in der damaligen Zeit normal.
Ganz genau, ganz genau. Und es geht sogar so weit, dass wir in der Apostelgeschichte etwa lesen, dass Sklavinnen vom Heiligen Geist erfüllt werden und damit auch natürlich eine Funktion in einer Gemeinde einnehmen konnten. Es gibt Vorsteherinnen von Gemeinden. Wir kennen einzelne Namen. Und das sagt doch viel, auch im Kontrast zur antiken Mehrheitskultur.
Für mich aufschlussreich war, wie ihr oder auch du an manchen Stellen noch weitere Aspekte, die nun, also wo man sich wundern kann, die staunenswert sind über das Christentum, über das Innovationspotenzial des Christentums, wenn ihr die miteinander verbindet. Zum Beispiel, dass es damals durchaus auch üblich war, Kinder auszusetzen, weil sie halt dummerweise ein Mädchen waren oder weil sie vielleicht eine Art von Beeinträchtigung gehabt haben. Und dann schließt ihr schön die Linie und sagt, naja, damit, die wurden halt bevorzugt, auch damit wurde der Sklavenmarkt oder die Prostituierten wurden damit sozusagen aufgefüllt. Und dann ging es weiter. Und gerade an dieser Stelle, wenn dann eben eine Lebensethik entsteht, die sagt, nein, wir kümmern uns auch um die und da machen wir jetzt keinen Unterschied mehr und die sind Teil der Gemeinschaft. Das fand ich geradezu berührend zu sehen. Da geschieht fast etwas Revolutionäres, was natürlich auch gegen heftige wirtschaftliche Interessen damals verstoßen hat. Da wird ja ein ganzes Marketing-System wird ja damit aufgebrochen. Also wir können die Komplexität und das Zusammenspiel so von ganz vielen Innovationspunkten des damaligen Christentums können wir hier gar nicht in dieser Folge erfassen, sondern wir gehen jetzt über und fragen uns, naja, was gibt's zu lernen, Thorsten? Was haben wir hier für Fragen?
Ja, das ist immer natürlich die schwierige Frage. Ich weiß auch, aus exegetischer Perspektive ist man am liebsten im ersten Jahrhundert. Und sobald einer fragt, ja, wie ist es denn? Sollen sich Frauen ihren Männern heute noch unterordnen und ihnen gehorchen? Und so, dann ist es eine ethische Frage, die muss man heute und so. Und ich finde aber, ja, tatsächlich, Menschen fragen das erstmal so. Inwiefern ist ja, das Neue Testament, inwiefern ist da ein Ethos, inwiefern ist da eine Orientierung, die man heute noch, die man heute irgendwie verwenden kann? Da legt er ja Wert darauf, im christlichen Glauben ist so ein Ethos erschlossen, also eine Lebensorientierung, dies aber in einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Kultur erschlossen. Das heißt, es wäre sicher unzureichend zu sagen, alle Regeln, die da stehen, eins zu eins. So, aber wie würdest du sagen, wie kann man denn sagen, diese Texte, diese biblischen Briefe, die sind für uns heute noch lehrreich? Fangen wir mal beim Ethos an. Was ist da lehrreich und was vielleicht nicht?
Ich gehe nochmal ganz zurück auf den Anfang, als ich in Tübingen studiert habe. Habe ich eigentlich nur Texte gelesen. Ich hatte nie eine Inschrift vor Augen. Ich habe mir nie die Frage gestellt, was ist denn das für eine soziale Realität, die hinter den Texten steht. Also es war eigentlich ein rein ideengeschichtlicher, theologiegeschichtlicher Zugang. Das musste ich mir dann über viele Jahre selber auch erarbeiten. Und das wäre für mich ein ganz wichtiger Punkt. Also dass man nicht nur die Texte liest, die eben da vor 2000 Jahren geschrieben sind, sondern auch fragt, was bilden sie denn für eine Realität ab? Also es geht nicht nur um Theologie, sondern es geht auch um das Soziale, es geht um das Ethos. Und da fängt es dann auch an, irgendwie zu knistern. Und ich frage mich, ja, was könnte das jetzt auch 2000 Jahre später noch heißen? Und da kommen dann diese Innovationspunkte wieder ins Spiel. Wie sieht's aus mit Fragen des Lebensschutzes? Du hast vorher die Kindesaussetzung angesprochen. Was könnte das im Hier und Jetzt sagen? Adolf von Harnack, den wir schon angesprochen haben, spricht vom unendlichen Wert der Menschenseele. Das hat doch auch fürs Hier und Jetzt noch was zu sagen. Dann die Frage, die frühen Christen haben es geschafft, in Anführungszeichen, Elend und Elite an einen Tisch zu bringen in diesen frühchristlichen Gruppierungen. Wie sieht's bei uns heute aus? Wir sind so milieuverengt in den Kirchen, erreichen nur noch ein kleines Segment der Gesellschaft. Wie schaffen wir es, wieder eine breitere Öffnung hinzukriegen? Mhm. Auch die Frage des Glaubens, der eben nicht nur ein Fürwahrhalten ist, sondern auch eine Vertrauensbeziehung zum Ausdruck bringt, der, wie Luther sagt, ein lebendig, tätig, kräftig, mächtig Ding ist. Wie wird das wieder existenziell erfahrbar? Wie wird das, was damals neu war, wie nimmt es uns wieder ganzheitlich in Beschlag? Mhm. Das war auch einer der Erfolgsfaktoren des frühen Christentums. Also ich glaube, es gibt schon diese Fenster aus der Antike, aus dem ersten Jahrhundert ins 20. und 21. Jahrhundert.
Du hast das Stichwort des Glaubens genannt und soweit ich sehe, spielt das ja in deiner Forschung eine größere Rolle. Mhm. Da hast du viel zu gemacht. Was ist mit Glaube gemeint? Weil die meisten Menschen, die man so fragen würde, würden sagen, ja, Glaube ist natürlich das, dass man für wahr hält, dass so und so und so. Was ist Glaube? Warum wurde das so ein Schlüsselbegriff? Gab es damals schon Glaube an Jupiter und Glaube an das Judentum und Glaube an Isis? Oder wie wurde Glaube so ein Schlüsselwort im Christentum?
Auch das ist wirklich spannend, denn eben gerade nicht war Glaube in Verbindung mit antiker Religiosität. Also man hat nicht an Jupiter geglaubt, man hat ihn vielleicht verehrt, man hat die Rituale praktiziert. Also es gibt keine griechisch-römische Schrift, es gibt keine jüdische Schrift, in der der Glaube so eine Rolle spielt. Und deshalb sprechen wir heute noch vom Glauben, weil das Neue Testament in allen Schichten des Neuen Testaments das Thema Glaube so in den Mittelpunkt gestellt hat. Und wie ich vorher schon sagte, Glaube ist eben nicht das Gegenteil von Wissen. Das wäre eine absolute Verkürzung des neutestamentlichen Glaubensverständnisses. Glaube hat was Ganzheitliches. Es hat eben auch diese Vertrauensdimension, aber auch eine Treue-Dimension. Und ist immer in Verbindung eben wieder mit der Gründergestalt, mit Jesus Christus. Man kann Glaube nicht ohne Christus denken, aus Sicht des Neuen Testaments. Und nur als solcher hat es sich dann auch durch die Jahrhunderte als der Begriff für das Christentum mehr oder weniger durchgesetzt.
Muss ich mir das so vorstellen, dass man zum Beispiel auf Isis oder die ganzen unterschiedlichen Kulte Jupiter nie gesagt hätte, das sind die Gläubigen, und hätte damit eine soziale Gruppe bezeichnet, die halt alle in einer gewissen Art des Vertrauens Vertrauens und der Hingabe und der Treue ihr Leben gegenüber Jupiter führen, sondern würdest du sagen, nee, auch diese Verwendung des Begriffs, das sind die Gläubigen, kommt erst mit dem christlichen Glauben.
Ja, gerade spezifisch diese Bezeichnung, die Glaubenden, also dieses Partizip, das ist spezifisch christlich. Wir haben sowas mit Blick auf eine religiöse Anbindung nirgendwo in der Antike. Man kann sich mit dem gleichen Begriff an irgendwas halten, an die Sitten der Väter zum Beispiel. Da gibt es Parallelbegriffe. Aber jetzt als Kern- und Zentralbegriff einer Religion kommt der Glaube erst im Christentum ins Spiel.
Ja. Ich meine, Asklepios ist ja auch noch nicht weg aus unserer Welt. Es gibt ja Asklepios-Kliniken in der Schweiz vielleicht nicht, aber in Deutschland
ist die Schlange natürlich.
Genau. Ja, das stimmt.
Die spielt eine große Rolle.
Ne? Ja. Für das ärztliche Zeichen, gell?
Genau. Und da würden wir jetzt sagen, also Asklepios ist in gewisser Hinsicht, hat er schon noch ein schönes Nachleben, aber alles Religiöse ist weg und der heilt auch gar nicht mehr. Also ist eigentlich nur noch so eine historische Reminiszenz. Böse Zungen könnten sagen, mit den christlichen Kirchen wird es auch so. Da ist die Erinnerung an eine Weltreligion, die mal war und geblieben ist, irgendwas mit Sozialem und Kultur. Das wäre aber schade. Das wäre doch schade. Dieses Glaubensding ist im Neuen Testament ja doch einfach sehr spezifisch Glaube an Jesus Christus. So, was meinte man damals im ersten Jahrhundert mit Glaube an Jesus Christus und wie würdest du es drehen und wenden, dass irgendwo sichtbar wird, dass es etwas über die Jahrhunderte, die Jahrtausende, da haben Menschen Orientierung, einen Halt, eine Kraft gefunden, die heute auch noch überspringen kann, auch wenn man hier und da vielleicht ein paar Wörter mal austauscht.
Ja, also dieser Glaube hat sich tatsächlich an diese Figur, der dann zum Gott wurde, geheftet. Es ist eben nicht nur ein Fürwahrhalten, das. Also, dass man irgendwelche Glaubensaussagen zu unterstreichen hat, sondern es ist eine persönliche Bindung an diesen Jesus Christus. Und diese persönliche Bindung, die dann auch natürlich individuell zu fassen ist, die hat auch diese Gemeinschaften zusammengehalten. Und nur so kann man sich auch diese Pluralität oder diese Einheit in der Pluralität vorstellen, die sich im ersten Jahrhundert so ausgebildet hat und dann auch durch die Jahrhunderte hindurch. Und ich würde schon sagen, dass das auch fürs Hier und Jetzt immer noch der wichtigste Punkt ist. Und es kann ja auch nicht verwundern, dass das Christentum dann doch irgendwie mit Christus zu tun hat. Und das frühe Christentum hat sich hier eben für den Begriff des Glaubens interessiert. Wobei mir noch wichtig ist zu sagen, und auch darüber habe ich intensiv nachgedacht, Glaube gibt's nie ohne Zweifel. Und man könnte ja denken, so eine neue Bewegung, die mit einem neuen Glauben aufwartet, die ist sehr rigide, sehr strikt. Man muss sich an das halten, was da als das Neue daherkommt. Und dem ist eben interessanterweise nicht so. Schon in den frühesten Texten wird Zweifel sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Selbst Jesus am Kreuz zweifelt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also diese Komponente, die ist ganz stark schon in den frühesten Zeiten präsent. Und ich denke auch, dass das für unsere Zeit heute wirklich interessant ist. Man entdeckt den Zweifel gerade wieder neu in den alten Texten und überlegt sich, was könnte das denn auch für mein eigenes Christsein austragen.
Das finde ich eine sehr hilfreiche Kiste, weil wenn man mal schaut, Glaube an Christus im Neuen Testament ja sehr bunt, sehr vielfältig. So, und dann haben wir eine lange Christentumsgeschichte, wo das wahnsinnig zentriert wird auf sehr konkrete Normen. So ist Trinität, so ist Christologie. Das Problem des Zweifels lösen wir ganz einfach. Wir verbieten ihn.
Genau.
So, zack, Punkt, aus. Und das hat ja kulturell wirklich eine Stimmung geschaffen, wo Leute sagen, ja, Glaube ist Zwang, Glaube ist müssen, bin aber frei, ich bin selbstbestimmt, ich lasse mir da nichts vorgeben. Man könnte etwas wiederentdecken von dieser frühchristlichen Weite, die Vielfalt zugelassen hat. Das heißt ja auch Zweifel an anderen Formen des Glaubens, wo man gesagt hat, nee, so nicht. So, aber man hat eben doch auch so etwas wie Vertrauen entdecken können, dass man an diese Jesusfigur heften konnte.
Ja.
Ist Vertrauen ein Begriff, der uns da heute hilft oder wie würdest du es noch umschreiben?
Unbedingt. Ich stimme dir auch völlig zu. In den letzten Jahrhunderten hat man quasi die Sündenschublade aufgerissen und den Zweifel dort reingesteckt und dann wieder zugeklappt. Der Zweifel, der hatte keine Funktion. Luther meinte einmal, Zweifel ist Sünde und ewiger Tod. weil er Zweifel mit Unglauben in Verbindung gebracht hat. Aber dann lesen wir wieder die Texte. Wir lesen die Geschichte von Petrus, der im Wasser untergeht. Wir lesen die Geschichte von dem Vater des epileptischen Jungen, der voller Zweifel ist. Wir lesen die Geschichte von Thomas, der eben nicht glauben kann, dass hier sich eine Auferweckung ereignet hat. Und dann eben, wie vorher schon gesagt, Jesus selber zweifelt im Garten Gethsemane am Kreuz. Ja. Das wieder hervorzuholen. Und dann kann Glaube als Gegenbegriff gar nicht sein für Wahrheiten. Mhm. Und man kann es nicht mit Dogma in Verbindung bringen, sondern dann ist es eben tatsächlich diese Art der Vertrauensbeziehung. Mhm. Ja. Und die darf auch beeinträchtigt werden.
Ja. Finde ich ein schönes Zusammenspiel, ne? Weil einerseits sich hingeben an jemanden, geschweige denn sich hingeben an eine Person, die man mit Gott in Verbindung bringt, dem zu vertrauen, Glauben zu schenken, da macht man ja implizit schon in gewisser Weise eine Aussage über, wie du gesagt hast, ich glaube, dass Jesus Christus vertrauenswürdig ist, glaubwürdig ist, dass er hingabewürdig ist, dass er liebenswürdig ist. Aber das in einem lebendigen Zusammenspiel zu halten und jetzt nicht herzugehen und zu sagen, jetzt zürnen wir das fest und definieren exakt ganz genau, wer in und out ist, das ist, da war das, von Anfang an war das bei Jesus selbst und bei seinen Jüngerinnen und Nachfolgern anscheinend wesentlich lebendiger. Darf ich am Schluss nochmal eine kurze andere Kurve nehmen? Und zwar geht es mir gar nicht jetzt so sehr um eine inhaltliche Ebene damals und heute, sondern was mir nochmal neu aufgefallen ist, das machst du auch, wird an verschiedenen Stellen deutlich, zum Beispiel, dass jetzt man nicht mit Schriftrollen gearbeitet hat, sondern dass es einen Trend gab eben zu den sogenannten Kodizes, also eher Bücher dann. Und da stellt sich so die Frage, ja, hat jetzt das Christentum diesen Trend sozusagen ausgelöst oder war der Trend schon da und das Christentum hat sich dran gehängt? Das bringt mich auf die Frage, dieses Zusammenspiel von kulturellen Trends, von kulturellen Energien und Kräften, die ziehen, die zehren, die weiter wollen. Wir haben mal gesagt, Zeitgeist ist eigentlich der Begriff, wo wir sagen, oh, es rappelt und es zieht und es gibt Einflüsse und Mächte. Könnten wir nicht auch etwas lernen für unser Zusammenspiel für unser Spielen mit diesem Zeitgeist? Ich finde da was sehr Spielerisches, dass die anscheinend kaum Probleme gehabt haben, so kulturpessimistisch und übel. Also es war schon nicht alles toll und nicht alles gut in der damaligen Kultur und sie haben auch dagegen und echt gesagt, also hier nicht. Ne? Und trotzdem, könntest du dem was abgewinnen, wenn ich sage, das hat was Leichtes, was Spielerisches, Kultur und Christentum, Zeitgeist und der Heilige Geist. Mhm.
Unbedingt. Das ist ein sehr interessanter Punkt und du hast es jetzt fixiert eben an der Frage Kodex oder Schriftrolle.
Ja, ja.
Irgendwie gab's, ob intuitiv oder programmatisch, ein Sensorium für das, was da gerade vorging in der Antike. Zum Beispiel haben sich in der Zeit häufiger kleine Gruppen gebildet, wie Vereine. Das hat das frühe Christentum auch gemacht. Man hat sich regelmäßig zu Mählern getroffen. Das hat das frühe Christentum auch gemacht. Aber immer doch mit einem gewissen Twist. Aber mein Punkt wäre jetzt, ja, man hat gespürt, offenbar, was da gerade vorging, teils sicher auch unbewusst. Und das dann erfolgreich umgemünzt. Mhm. Und das würde ich mir für heute eben auch wünschen, dass die Kirchen, die Christenmenschen dieses Sensorium entwickeln und ganz sachte nachspüren, was eignet sich gerade, wie tickt der Zeitgeist gerade, worauf können wir aufspringen und wo müssen wir aber auch widersprechen. Also nicht im Sog des Zeitgeistes mitzugehen, sondern den bewusst wahrnehmen und darauf aktiv reagieren und das entsprechend nutzen.
Ich glaube, das ist ja das Spannende, ne? Dass das frühe Christentum geht ganz rein in die Zeit und verschmilzt nicht mit ihr, sondern bleibt ganz es selbst.
Ja, ja.
So heute ganz rein in die Zeit, ganz klar. Jetzt wissen wir, unsere Generation, die Kirche, mit der wir groß geworden sind, mit der werden wir nicht alt werden. Da wird sich vieles ändern. Was würdest du denn empfehlen, wenn Menschen aus der Kirche fragen würden, Herr Schließer, wir merken es, wir haben Probleme oder so. Was ist denn ein Erfolgsgeheimnis oder ein Rezept oder etwas, was unbedingt bewahrt werden muss, auch wenn sich ganz viel in der Form und der Gestalt der Kirche ändern wird?
Auch eine sehr spannende Frage, die ich zunächst mal so beantworten würde, dass wir, glaube ich, als Kirche des Westens, vielleicht als Kirche der Schweiz, Deutschlands, wahrnehmen müssen, dass jetzt momentan gerade eine Zeit, eine Phase des Kircheseins zu Ende geht. Also die Zeit der Volkskirche, der Großkirche, die Zeiten von Stabilität und Homogenität, die gehen zu Ende. Das ist so das eine. Und das zweite ist dann eben tatsächlich die Frage, was können wir aus einer Zeit lernen, da denke ich wieder an das erste Jahrhundert, die eben vorchristlich, nicht nachchristlich wie wir heute, sondern vorchristlich war, wo das Christentum eine Diaspora-Existenz hatte, wo es ohne eine missionale Existenz kein Weiterbestehen gegeben hätte, wo aber auch ein gewisses Interesse bei den Menschen da ist. Und da kommen auch beide Zeiten meines Erachtens wieder zusammen. Wir beobachten ja heute auch wieder so ein Grundinteresse an dem, was da mal war. Die junge Generation fragt ja wieder, ja, was hat denn meine Oma geglaubt damals? Und eben da dieses Sensorium zu entwickeln und darauf zu reagieren, das wäre für mich Kirche der Zukunft. Nicht das Beharren auf dem, was mal war, denn diese Phase ist meines Erachtens, so hart es klingt, vorbei, auch wenn noch Gelder da sein mögen, noch Gebäude stehen mögen. Und eben zu fragen, welche neue Phase wird uns da in die Hände gelegt? Das scheint mir so die Zukunftsfrage der Kirchen zu sein.
Ja, Benjamin, vielen Dank für das anregende Gespräch. Kannst du uns Hoffnung machen, dass es irgendwie weitergeht mit Ekklesie? Kommt da noch was oder was das?
Also wir haben jetzt mal alle Videos, die wir haben, veröffentlicht, aber wir planen durchaus Nachfolgeanträge. Es gibt noch so viele Menschen, die wir gerne interviewen würden. Es gibt noch so viele Aspekte, die wir gerne in Filmen und in Interviews aufnehmen würden. Also wir würden sehr, sehr gerne weitermachen, weil die Frage selbst ist noch nicht zu Ende und das Rätsel ist noch nicht gelöst.
Ja. Uns habt ihr begeistert und an die ganze Zunft der Theologietreibenden ruhig mal reingucken und schauen, geht das vielleicht mit meinem Fachbereich auch? Wissenschaftskommunikation, ja, war vor 2000 Jahren, war schon ein Erfolgsfaktor, das wird es bleiben. Wir werden trommeln, wir werden Werbung machen dafür, guckt's euch an, es wird im Theologiekurs aufgegriffen werden, wir sind da sehr hoffnungsvoll, dass wir so näher rankommen an das Christentum, dann wird es uns auch erstmal fremd, aber das ist ja eigentlich immer das Spannende. So ist es ja eigentlich auch mit Gott. Er kommt uns sehr nah und teils sehr fremd und beides gehört zusammen. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke euch sehr herzlich.